Heute ist Ostersonntag. Jesus ist auferstanden und das dürfen wir gemeinsam feiern. Es ist kein normaler Sonntag. Es ist der Sonntag, wo wir uns an ein zentrales Ereignis erinnern. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Stellt euch mal vor, ihr habt die letzten Tage erlebt, wie euer bester Freund verhaftet worden ist, mit dem ihr jahrelang unterwegs gewesen seid. Jahrelang seid ihr mit ihm unterwegs gewesen, habt ihm zugehört, wart gemeinsam essen, habt Spaß gehabt, habt doch ein paar ernste Gespräche gehabt, wenn er euch wieder gesagt hat, so, naja, so geht's nicht ganz. Und auf einmal ist er verhaftet worden. Aber nicht nur das, er ist nicht nur verhaftet worden, er ist verurteilt worden, obwohl er eigentlich nichts getan hat. Und dann schaust du zu, wie er den dreckigsten und den schiersten aller Tode stirbt. Gekreuzigt am Kreuz. Und ihr habt zugeschaut. Ihr habt zugeschaut, wie er gestorben ist. Wie der letzte Atem geatmet worden ist. Als gute Freunde habt ihr natürlich auch geschaut, dass er dann begraben wird. Und dann kommt ihr am frühen Morgen noch im Dunkeln zum Grab und vielleicht doch nochmal diese Möglichkeit zu haben, euch einfach zu verabschieden, zu schauen, wie es ihm geht, das Grab schön zu machen. Wir sprechen von Maria Magdalena. Sie kommt als Erste zum Grab. Sie kommt, um zu trauern. Sie kommt, weil sie nichts anderes mehr hat. Und dann, der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Und die erste Reaktion? Na super, jetzt hat man ihn weggenommen. Er ist weg. Sie haben ihn gestohlen. Und die Reaktion ist, sie weint. Und dann dreht sie sich um und auf einmal steht da jemand. Und sie denkt sich so, na, das ist natürlich der Gärtner, wer sonst? Und auf einmal sagt diese Person ihren Namen. Nur ein Wort, Maria. Und in diesem Moment ändert sich alles. Wir lesen im Johannesevangelium genau von dieser Stelle, Johannes 20, die Verse 11 bis 18, die ich euch jetzt gerade nacherzählt habe, wo Maria am Ostermorgen gekommen ist und Jesus gesehen hat, den auferstandenen Jesus. Das ist der Kern von Ostern. Jesus ist auferstanden. Aber es ist nicht der Blick, den wir richten sollten auf dieses leere Grab. Das ist gut, das ist passiert. Aber Ostern richtet den Blick auf diese Person, die diesen Namen sagt. Sondern eine Person, die den Namen kennt und lebendig ist. Diese Person lebt. Das, was er die ganze Zeit gesagt hat, ist wahr. Er wird auferstehen. Und natürlich, es geht um Jesus. Jesus, der auferstanden ist. Der Kernvers von heute, von dem ich mich an diese Person Jesus, an diese Schönheit dieser Person annähern werde, ist aus Hebräer 13,8. Wo steht, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Drei Worte, gestern, heute und in Ewigkeit, derselbe. Und Ostern gibt uns diesen Beweis, dass das wahr ist, was da steht. Weil es darum geht, gestern, was Gott getan hat, heute, wer Gott ist und Ewigkeit, wohin wir gehen werden. Und das sind die drei Dinge, die wir uns heute anschauen werden. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und was das für eine Auswirkung auch noch heute für dich und für mich hat. Schauen wir den ersten Teil. Gestern, was Gott in Christus getan hat. Wenn Jesus dasselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Hebräerbrief, wo dieser Vers drinnen steht, der richtet sich an Menschen, die erinnert werden müssen. An die Frage, wer ist dieser Jesus? Ist das wirklich wahr? Oder sollen wir es doch lieber an die alten Stories halten, an die alten Geschichten halten? Übrigens eine Frage, wer Jesus ist, wenn du dir heute stellst, du bist in bester Gesellschaft. Wir diskutieren seit über 2000 Jahren darüber, wer dieser Jesus ist. Das war auch direkt nach dem Tod und Auferstehung eine Frage, die immer wieder aufkam. Wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Und ja, im Hebräerbrief sagt er, ja, schaut zurück, Jesus ist derselbe. Gestern meint das, was Gott in der Geschichte getan hat, dass Gott Mensch geworden ist. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Ich finde es immer so schön, wenn man sich das auch ein bisschen vor Augen führt. Durch Jesus sehen wir den Charakter Gottes. Warum sind Evangelien so schön? Nicht nur, weil wir dann Jesus feiern können, sondern weil wir unseren dreieinen Gott feiern können. Wie Gott einfach ist, zeigt sich auch in Jesus. Gott wird Mensch. Das Kreuz, das da hinter mir auch hängt, und am Karfreitag, was so dieses zentrale Symbol ist, nein, und sogar bis heute unser Symbol ist, dass wir erinnern, dass er am Kreuz all unsere Schuld getragen hat. Wir haben es davor auch immer wieder gesungen in unterschiedlichen Liedern, dass Gott der ist, der unsere Schuld getragen hat. Und die Auferstehung, das, was wir heute feiern, der Tod ist besiegt. Jesus hat den Tod besiegt, ein für alle Mal. Und das sind nicht nur nette, fromme Symbole, die wir uns halt zu Ostern, weil wir in dieser Kultur aufgewachsen sind, die halt feiern oder wir wissen, ja, ist ganz nett, wenn wir einmal im Jahr in der Gemeinde oder in der Kirche sind, sondern das sind Daten, vollkommene Daten, gültige Daten bis heute. Ein säkulärer Historiker, Tom Holland, einer meiner Lieblingsautoren, schreibt in der Einleitung seines Buches Dominion oder Die Herrschaft auf Deutsch Folgendes. Es ist nicht nur so, dass das Kreuz zu einem Symbol des Sieges geworden ist. Vielmehr sind die Werte ganzer Gesellschaften durch das Bild eines Gottes geprägt worden, der gelitten hat und gestorben ist. Und es ist richtig spannend, also wer mal wirklich viel über den Kreuzestod von Jesus lesen möchte, soll ein bisschen Tom Holland lesen. Er ist nicht Christ, aber er schreibt das großartig, beschreibt das, was das für ein, also historisch ist es ja belegt, also da diskutiert er gar nicht drüber, dass ein Jesus gestorben worden ist. Ihm fällt es noch ein bisschen schwer, dass es Gott ist. Aber ich finde es so schön, wie wir auch sehen, dieses Gestern, dieses Symbol, das vielleicht irgendwas, was das für eine Auswirkung hatte. Und das ist schon ein Argument dafür, wo man auch sieht, dass das wahr ist. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf so vielen Werten, weil dieser Gott gelitten hat, dieser leidende Gott, dieser Gott, der am Kreuz gewesen ist. Was das alles für eine Auswirkung gemacht hat, gehabt hat, ist gigantisch. Dieser Gott hat Auswirkungen, dieser Jesus, dieser Tod hat eine Auswirkung. Und ich finde das Schöne, dieses Zitat unterstreicht nämlich zwei Dinge. Die Wirkung, da schauen wir uns dann auch noch an, was das heute hat, und natürlich bestätigt es auch die Historizität des Todes Jesus. Ich werde da auf die Historizität nicht ganz so viel eingehen, also ob es wahr ist oder nicht, weil das ist so eindeutig, dass wir da eigentlich nicht diskutieren müssen drüber. Also wer Tonnen Material braucht, kann danach zu mir kommen. Viel Spaß beim Lesen im nächsten Jahr. Aber ich finde auch schön, dass es wirklich eine Auswirkung hat. Es hat eine Auswirkung in der Gesellschaft, aber auch in unserem persönlichen Leben, dass dieser Jesus gestorben ist. Und was mir auch heute dieses Ziel ist, ist zu zeigen, dieser Jesus ist vielleicht größer oder anders, als du denkst. Ich bin überzeugt davon, dass viele von uns, mich eingeschlossen, immer wieder an einen zu kleinen Jesus glauben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ihn in seiner ganzen Fülle auch sehen. Und natürlich kann das eine Predigt in 30 Minuten nicht machen, aber einladen, mehr zu wollen. Dieser Jesus ist mehr, er ist wahr und er ist auch wahrhaftig auferstanden. Er ist Retter. Er ist Retter. Das ist so eine Eigenschaft, die zu Ostern auch ganz klar natürlich rauskommt. Er ist Retter. Und das ganz radikal. Weil wir nicht ein bisschen angeschlagen waren von dem, wie wir unser Leben gelebt haben, sondern wir haben einen Retter gebraucht. Wir haben diesen Jesus gebraucht, der vollkommen retten kann. Hebräer 7,25, wenn du mit mir mitschauen möchtest. Hebräer 7,25. Wo dann steht, und das ist auch der Grund dafür, dass er vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Und da steckt so viel drin, es ist völlig. Jesus Tod ist völlig. Und das ist sozusagen dieses Gestern, dass Jesus dasselbe Gestern ist. Das Gestern vom Evangelium ist, das Gestern sozusagen, das aber noch immer Auswirkungen hat. Gott hat selbst gehandelt. Das finde ich so schön. In der Auferstehung wird nämlich eine Sache. Wer ist der Erste, der handelt? Es sind nicht wir, die wir ein bisschen mehr brav sein wollen, sondern Gott handelt als Erster. Gott handelt als Erster am Kreuz. Und Das Kreuz war nicht die einzige Tat, sondern auch im Grab zur Auferstehung hin. Gott handelt. Das ist so das Erste, was wir uns vor Augen führen möchten. Gestern, Gott hat gehandelt. Gott hat in Jesus so viel gemacht. Ich glaube, das ist so dieser erste Punkt. Und das ist das Fundament, auf dem wir das aufbauen wollen. Jesus ist derselbe gestern und das hat eine Auswirkung aufs Heute. Schauen wir auf den lebendigen Jesus. Jesus heute. Ich habe das schon ein bisschen im Hebräer 7,25. Da steht so ein kleiner Vers, so ein kleiner Dings noch drin und so. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, das immer, und dann für sie einzutreten. Ich finde es so schön, dass Jesus noch immer aktiv ist. Manchmal denken wir so, passt, der hat seine Aufgabe getan und jetzt chillt er mal ein bisschen, bis er wiederkommt. Manchmal gehen wir damit auch so um. So, okay, der sitzt da oben und wartet jetzt, bis endlich sein Alarm losgeht, dass er wiederkommen kann. Aber er ist einer, der heute auch lebendig ist. Und ein starker Indiz dafür ist dieses, er tritt heute für uns ein. Jesus hat im Himmel keine Langeweile. Er setzt sich voll und ganz für dich und für mich ein, wie er es auch auf der Erde getan hat. Er tritt für uns ein. Er ist kein abwesender König. Er ist jemand, wie auch woanders beschrieben wird, der Mitleid mit uns hat. Er weiß, wie es sich anfühlt, was du jetzt auch gerade fühlst. Vielleicht müde zu sein, abgelehnt zu werden, zu leiden, nicht wissen, was der nächste Tag bringt. Jesus sieht das. Und er hat mehr Lösung parat, als dass er irgendwann wiederkommt, sondern er leidet auch mit. Im Hebräerbrief, wie er als Hohepriester beschrieben wird, unterstreicht das sehr stark. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir glauben nicht an irgendeinen entfernten Gott. Wir glauben an einen Gott, der hier und jetzt auch real ist. Ich glaube, das ist mir unglaublich wichtig, dass wir das auch sehen, dass es nicht nur es kommt irgendwann, schauen wir mal, das können wir Österreicher eh gut, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nein, er ist auch hier und jetzt da. Und er ist zugänglich. Jesus ist zugänglich. Er ist nah, er ist zugewandt. Was ich so schön finde auch, zum Beispiel in Johannes 15,15, wo wir das lesen, er ist nicht nur einer, der auch jetzt sozusagen sagt, hey, du musst für mich arbeiten und sonst irgendwas, sondern er ist einer, der sagt, er nennt seine Leute, die ihm nachfolgen, mit ihm unterwegs sein, Freunde. Und das ist eine Einladung, die auch für uns heute gilt. Er hat das zu seinen Jüngern gesagt, aber ich bin überzeugt davon, dass es auch für uns gilt. Er lädt uns auch ein, in diese Freundschaft mit ihm unterwegs zu sein. Und das ist auch ein Ort, wo wir Veränderung erleben dürfen. Auch heute noch. Ich fand ja die spannende Interviewfrage, die man oft gestellt bekommt, okay, wann bist du gläubig geworden oder sonst irgendwas? Ja, das ist vielleicht eine Sache, eine Entscheidung, die du triffst, deine Bekehrung. Aber das ist der Beginn einer Reise. Eine Reise der Veränderung. Ich bin froh, dass ich auch nicht mehr so bin, wie ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe, sondern dass Gott mich Tag für Tag verändert. Gott sei Dank. Ich meine, es wäre schrecklich. Da hat man noch nichts verstanden und man kommt immer mehr drauf, wo Jesus dich oder mich auch einlädt, einfach zur Veränderung. Mehr. Es ist so schön, dass bei Jesus immer mehr ist. Und das auch heute. Weil er heute auch real ist. Und er gebraucht uns dadurch, weil er uns verändert. Nicht wegen, weil wir so toll sind oder weil ich jetzt so toll bin oder irgendwer anderer so toll ist, sondern weil er auch seinen Geist gegeben hat, der in uns lebt, der uns verändert. Weil er uns verändert. Und das ist eigentlich eine Entlastung. Ich finde das vollkommen entspannend. Es ist schön, Christ zu sein. Es ist schön, verändert zu werden. Auch wenn es manchmal weh tut, wenn man sich denkt so, naja, das hätte ich auch schon besser wissen können. Aber es ist schön, an einen Gott zu glauben, der an einen arbeitet. Ich muss nichts leisten. Ich darf als Freund von Jesus unterwegs sein, weil er derselbe auch heute ist. Weil er der ist, der heute noch wirken kann. Ich bin überzeugt davon. Die Apostelgeschichte zum Beispiel ist auch voll davon, wie Jesus durch seinen Geist oder wie der Heilige Geist auch am Wirken ist. Und wir sehen, wie Veränderung passieren kann. Ich bin überzeugt davon, dass es heute auch noch ist. Auch diese Art von wie Jesus aktiv ist. Auch das gibt es heute noch. Aber es gibt auch mehr, wie gesagt, auch wie wir verändert werden. Und er ist einer, der für uns einsteht. Jesus wartet nicht nur, bis er endlich wiederkommt, sondern er ist auch heute aktiv. In Liebe, in Vollmacht und in Geduld. Und der dritte Punkt, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ein Horizont, der uns trägt. Unser Dienst, das, was wir hier tun, unser Leben ist begrenzt. Das ist eine Tatsache. Aber Jesus ist unbegrenzt. Im Hebräerbrief können wir unglaublich viele Eigenschaften davon sehen. Das wird so unterstrichen. Er ist sein Opfer, also das, was er am Kreuz getan hat. Sein Tod am Kreuz ist etwas, was ein für alle Mal gilt. Das ist im Hebräer 10. Sein Wirken ist ewig, Hebräer 7. Sein Reich wird kein Ende haben. Finden wir auch zum Beispiel im Lukas, Lukas 1, 33 und so weiter. Das gibt einen Horizont, der uns trägt. Weil er der ist, der alles in der Hand hat. Einer, der größer ist als alles, wer wir sind, was die Menschheit bringt. Jesus trägt. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Anker ist, an dem wir hoffen dürfen. Weil Gott der ist, der uns einladet, auch diese Ewigkeitsperspektive zu haben. Wenn wir die nicht hätten, hätte das eine große Veränderung bringen. Und wie ich davor schon gesagt habe, Jesus verspricht auch, er kommt wieder. Jesus verspricht auch, dass er ewig herrschen wird. Das sind Sachen, an denen wir festhalten können. Wo du einen Blick nach vorne richten kannst und sagen kannst, so, hey, er wird immer derselbe sein. Und ich finde, diese drei Eigenschaften, dieser Vers hilft uns ja auch viel mehr, dieses vertrauenswürdig. Ich möchte dich einladen, wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott vertrauenswürdig ist, da auch wirklich diese Einladung anzunehmen. Gott ist vertrauenswürdig. Ich bin überzeugt davon. Ich finde, gerade in einem Umfeld oder einem Zeitalter, wo es richtig schwierig ist, zu vertrauen, kommt einer daher und sagt, ich bin immer derselbe. Und ich finde, das ist zumindest wert, das auszutesten. Weil das so eine tiefe Sehnsucht in uns drinnen ist. Und Jesus hält das aus, wenn du ihn prüfen möchtest und sagst, ja, das schau ich mir an. Bist nicht der Erste, wirst nicht der Letzte sein. Mach's einfach. Genau. Weil er einer ist, der wirklich dieses Versprechen hat, dass er treu, dass er derselbe ist, über die Zeit hinweg. Im 1. Korintherbrief 15, 58 steht, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch doch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Kein Gebet geht verloren, kein Gespräch geht verloren. Alles, was du tust, alles, wer du bist, keine Träne, alles hat Bestand. Weil wir glauben nicht nur an einen begrenzten Jesus, der halt für 3 Jahre oder für 33 Jahre da auf der Erde war, 3 Jahre ein bisschen was gemacht hat und dann weg war, sondern wir glauben an einen, der eine ewige Auswirkung hat. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt des christlichen Glaubens, dass wir das da auch sehen, dass er derselbe ist und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit auch im Hier und Jetzt eine Auswirkung haben darf. Warum genau dieser Jesus, wirst du jetzt vielleicht die Frage stellen. Weil du dir denkst, so ja, schön und gut, jetzt kommt da irgendeiner aus Wien daher und redet über diesen Jesus. Ich bin überzeugt davon, dass es genau dieser Jesus ist. Dass es nicht irgendeine andere Religion oder sonst irgendwas, sondern ich bin überzeugt davon, dass es Jesus Christus ist. Der zu Ostern auferstanden ist. Warum nicht irgendein Gott allgemein oder sonst irgendwas? Die Diskussion führt man häufig. Also gerade wenn wir auf der Uni aktiv sind oder sowas, kann ich nicht an irgendwas anderes glauben? So ein bisschen Jesus, ein bisschen Gott. Man kann es schon, aber ich glaube, dass es keine Auswirkung haben wird. Oder wir sind untergemietet in einem Büro. Unsere Vermieterin, die glaubt dann sozusagen an einen Gott, der sich entwickelt in verschiedenen Stufen und so weiter. Das ist richtig spannend, mit ihr da auch drüber zu reden. Da sind wir sozusagen irgendwo auf einer mittleren Stufe, weil wir sozusagen nicht diskutieren und zu wenig Erleuchtung haben. Das ist sozusagen ihre Argumentation. Aber es ist trotzdem interessant, darüber zu reden. Die Leute haben Meinungen, die Leute beschäftigen sich damit. Aber ich bin überzeugt davon, dass es nicht irgendein Jesus ist oder irgendeine Entwicklungsstufe gibt, sondern dass es genau dieser Jesus ist, der sich in seinem Wort offenbart. Und ich finde schön, dass die Bibel auch nicht antwortet mit so philosophisch, so irgendwelche Energien oder sonst irgendwas, sondern sie antwortet persönlich. Erinnert euch, wir haben auch eine Person am Grab getroffen. Wir haben nicht irgendeine Idee, eine nette, damit wir uns ein bisschen gut fühlen oder besser fühlen, sondern wir haben eine Person getroffen. Die Bibel antwortet persönlich. Und das, finde ich, macht einen großen Unterschied. Und nur Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Das gibt es nirgendwo anders. Nur Jesus ist der Gott, der Mensch wurde. Gott bleibt nicht auf Distanz und sitzt da irgendwo und greift da so ein bisschen ein und hofft, dass die Leute was zurückbringen, sondern Gott wird Mensch. Das macht einen Unterschied. Er tritt in unsere Wirklichkeit, in deine und meine Wirklichkeit. Nur Jesus trägt Sünde wirklich. Wir arbeiten nicht, dass wir was verdienen. Das ist mir so wichtig. Du musst nicht irgendwie was tun, damit Gott ein bisschen mehr auf dich draufschaut. Gott hat dich zuerst gesehen und er sieht dich noch immer. Und du kannst auch nichts tun, dass du ein bisschen mehr Gott gefällst, sondern er hat den ersten Schritt gemacht. Nicht du, nicht ich. Nur Jesus verbindet Kreuz und Auferstehung. Er trägt das Gericht und schafft neues Leben. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat das Gericht getragen und er hat neues Leben eröffnet. Und Jesus hat ein leeres Grab. Das feiern wir gerade zu Ostern. Gründer anderer Religionen haben viele Gräber, aber nur Jesus hat ein leeres. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und deshalb sagt er diesen radikalen Satz, den man immer wieder hört, der vielleicht für uns, wenn wir jetzt schon christlich sozialisiert sind, nicht so radikal ist, aber er ist, finde ich, jedes Mal, wenn ich höre, so, das ist ein Statement. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du kannst es natürlich so lesen, so, das überfordert mich jetzt, aber auch, wie ich davor gesagt habe, auch auf diese Einladung, diese Prüfung, prüfe es, ob das dieser Weg, diese Wahrheit und das Leben ist. Setz dich damit auseinander. Was soll schon passieren? Es kann, wenn, nur besser sein. Und natürlich klingt das für manche, wie gesagt, ausschließend, aber es ist eigentlich einladend. Es gibt nur einen Weg, es gibt Hoffnung. Es gibt jemanden, dem du vertrauen kannst. Und es ist nicht nur sozusagen, damit du eine Ewigkeitsperspektive hast, sondern er lädt dich auch ein zu einer Veränderung im Hier und Jetzt. Weil dieser große, herrliche Jesus lädt dich ein, verändert zu werden. Und Ostern ist ein Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Er lädt dich ein in etwas, was mehr ist. Hebräer 13,8 hat viel darüber gesprochen, wer Jesus ist. Aber Jesus selbst zeigt uns auch, wie wir verändert werden können, wie wir mehr da sein können. Johannes 15, ein Kapitel, darüber könnte man selbst noch 5 Stunden reden, keine Sorge, mache ich nicht. Aber wo er kurz vorm Tod zu seinen Jüngern sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe keinen Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und das ist eine große Antwort auch auf dem, wo wir sozusagen verändert werden können. Jesus möchte nicht sozusagen irgendwo ein Gott sein, sondern er möchte verbunden mit uns sein. Und das meinte ich auch mit Veränderung und auch mit dem, wer du bist. Jesus lädt dich ein in eine Beziehung. Mit meinen Studenten, es ist immer so etwas, ich habe eine Gruppe, die ich betreue und da ist es richtig spannend. Wirklich jeden Dienstag, also da treffen wir uns, und die eine Leiterin, die liebt Vorstellungsrunden. Ich nicht übrigens, weil jedes Mal höre ich mir 100.000 Mal an, ich studiere das und das und ich bin der und der und das und das und dann noch irgendeine random Frage, die dazukommt, wie zum Beispiel, wenn du ein Pizzabelag wärst, welcher Pizzabelag wärst du oder sonstige Sachen. Also so richtig tiefe Gespräche. Aber was ich spannend finde, ist, dass es eine Sache auch auslöst. Und das habe ich das letzte Mal beobachtet. Weil es etwas, was etwas widerspiegelt bei Vorstellungsrunden, egal wo wir sind. Wodurch wirst du definiert. Und ich kann diese selbe Vorstellungsrunde auch in anderen Kontexten nehmen. Und spannend ist, wie stellen sich die Leute immer vor? Bei den Studenten natürlich im Studium, aber wie ist es bei uns? Was ist das Erste, was wir sagen? Natürlich, was wir arbeiten. Natürlich. Oder wenn das gerade nicht so toll ist, dann vielleicht Familie, Kinder oder mein Lieblingshobby oder den Sport, wo ich richtig gut bin. Irgendwas halt. Das ist so unsere Identität, weil dort, wo wir gut sind, das wollen wir zeigen. Dort, wo ich irgendwie Wert habe, das will ich zeigen. Aber wir wissen auch, dass das wegfallen kann. Dein Beruf kann, du kannst auf einmal gekündigt werden. Gesundheit geht sowieso, zack, und es ist alles anders. Beziehungen können zu Bruch gehen. Und auf einmal, wer bist du dann? Ich hoffe, dann bist du mehr als irgendein Pizzabelag, sondern was ist das, was dahinter steckt? Und Jesus sagt etwas anderes. Er sagt, deine Identität kommt nicht daraus, was du tust. Haben wir wieder das davor, nicht was du tust, sondern sie kommt daraus, wer du bist und wo du verwurzelt bist. Und das sind vier Wahrheiten, die ich da auch auf die Folie gegeben habe. Weil eine Rebe bringt nicht Frucht, weil sie sich anstrengt. Sie bringt Frucht, weil sie verbunden ist. Das macht einen Unterschied. Die Rebe kann nicht da so sein, ich bin jetzt besser als die andere und jetzt ein bisschen reifer werden. Ich meine, ich bin kein Biologe, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Weil wenn die Verbindung bricht, vertrocknet sie. Auch wenn sie äußerlich vielleicht noch ganz aussieht. Und so ist es auch geistlich. Aktivität ersetzt keine Beziehung. Irgendwelche Sachen, die du tust, ersetzt keine Beziehung. Und Jesus spricht dir zu, du bist geliebt. Jesus spricht dir zu, du bist angenommen. Genau, das geliebt, weil er dich auch beim Namen ruft, so wie bei der Maria hatten. Er hat sie erkannt. Jesus möchte auch dich beim Namen rufen. Du bist angenommen. Nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund seines Todes am Kreuz und seiner Auferstehung. Du bist gerufen. Du darfst mit ihm unterwegs sein. Nicht als Knecht, sondern als Freund. Du bist gehalten. Nicht durch deine Stärke, weil du so gut und toll bist, an Jesus festzuhalten, sondern durch seine Treue, weil er dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Und das ist keine Selbsthilfebotschaft, ein paar Sachen, die wir uns immer wieder auf den Türrahmen knallen, damit wir uns besser fühlen, sondern es ist die lebendige Wahrheit, die Jesus dir zusprechen möchte. Das ist Evangelium pur. Und was heißt das praktisch? Wenn du dir jetzt denkst, so, okay, das ist ja ganz nett, aber das sind so diese vier Eigenschaften, diese Zusagen, die Gott dir geben möchte. Naja, da war ich schon. Sondern in Jesus zu bleiben. Was kann das heißen? Sein Wort lesen, das ist mal ein guter Anfang. Gerade wenn du sagst, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesem Jesus vertrauen kann. Ja, dann schau da mal rein. Lies es einfach. Schlag ein Evangelium auf und lies es einfach. Ist er vertrauenswürdig? Und für die, wenn du vielleicht schon länger unterwegs bist und mal wieder Jesus neu begegnen möchtest und mal wieder eine Erinnerung brauchst, wir brauchen Erinnerungen. Gott sei Dank lernen wir durch Wiederholungen. Dann bleiben wir im Wort. Lies sein Wort, lies die Bibel. Nicht als Pflicht, sondern als Nahrung. Oder lern Jesus das erste Mal kennen. Im Gebet bleiben. Gebet, wir wollen mit Gott reden. Wenn wir der Überzeugung sind, dass das persönlich ist, dann ist Gebet auch nichts Absurdes. Dann red mit ihm. Es ist einfach reden mit ihm. Ehrlich, nicht fromm. Du musst nicht klingen wie die älteste Bibelübersetzung, sondern kannst einfach ehrlich sein. Auch Müdigkeit, Zweifel und Frust. Das habe ich das letzte Mal auch so stark gesagt. Gott hält das aus. Red mit ihm einfach drüber. Gebet ist Beziehung, nicht Leistung. Wie du mit einem guten Freund redest, so solltest du auch mit Gott reden. In der Gnade bleiben. Was meine ich damit? Viele beginnen im Vertrauen. Also mach den ersten Schritt. Hey, dieser Jesus ist cool, ich möchte ihn mal kennenlernen. Und dann kommt dieser Druck. Ich muss leisten. Ich muss in die Beziehung investieren. Ich muss. Bleib doch einfach in dieser anfänglichen Gnade, in diesem Vertrauen. Schuld bekennen, Vergebung annehmen. Nicht aus Angst irgendwas machen, sondern weil du mit Jesus unterwegs bist. Weil du ihm dienen möchtest. Aus Dankbarkeit. Das ist ein Perspektivenwechsel. Aus Dankbarkeit mit Jesus unterwegs zu sein. Und nicht, weil ich muss und muss und muss. Und in der Gemeinschaft unterwegs sein. Also es gibt noch viele Punkte, aber der ist mir auch sehr wichtig. Ich glaube, dass du und ich nicht alleine Christ sein können. Deswegen gibt es so Sachen wie Gemeinden, wie Kirchen, wo sich Leute oder Small Groups, Hauskreise, die Leute, die sich zusammentreffen. Deswegen trifft sich diese Gemeinde hier. Nicht, weil wir alle am Sonntagvormittag etwas Besseres zu tun hätten, sondern weil wir überzeugt sind, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir sind gemeinsam, Gemeinschaft und unterwegs. Unterwegs ist eine Bewegung, das heißt, wir tun auch etwas, wir machen auch etwas, weil wir begeistert davon sind. Mit Freude unterwegs sein, weil wir gemeinsam Gott loben möchten, weil wir gemeinsam auch zeigen möchten, wie gut unser Gott ist. Wir haben eine gute Nachricht, dann zeigen wir es auch. Laden wir die Leute ein, zeigen wir, wer dieser schöne und gute Gott ist und laden sie ein, ihn kennenzulernen. Nicht als ein Muss, sondern als Überfluss aus unserer Beziehung zu Jesus. Weil wenn das stimmt, dass Jesus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist, dann kann das, dann muss das eine Reaktion haben. Eine Antwort darauf haben. Da wollen wir Leute doch einladen, wenn der so toll ist. Das ist wieder dieser eine Freund. Also ich sage das immer, das ist so, wenn du einen Freund hast, der Promi ist oder sonst irgendwas, möchtest du ja auch immer, dass die Leute ihn kennenlernen. Na, ich bin befreundet mit dem und so weiter. Und ah, der kommt zu meinem Geburtstag und da stellst du ihn jeden vor oder sonst irgendwas. Oder wenn du eine neue Beziehung anfängst oder sowas, ist ja auch so. Dann willst du ja auch, dass deine Freunde und so weiter deinen Partner kennenlernen, oder? Natürlich hinkt der Vergleich an einem gewissen Punkt, aber so dieses, hey, warum stellen wir nicht diesen Jesus vor, wenn der so toll ist? Wenn wir wirklich glauben, dass das ein Freund ist, dann können wir doch herzeigen, ist ja nichts Schlimmes. Wenn du deinen Freund allen vorstellst, dann kannst du Jesus auch vorstellen. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen salopp, aber ich glaube, dass wir manchmal diese Leichtigkeit auch brauchen. Jesus nachzufolgen ist nichts Schwieriges. Es ist etwas, was konsequent. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber es ist nicht schwierig. Und das ist für mich ein Unterschied. Natürlich mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben bringt, aber ihm nachzufolgen und Leute einzuladen, wenn er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann ist es eine Herausforderung, Leute da einzuladen. Heute ist Ostersonntag. Maria kommt weinend zum Grab, sie dreht sich um und Jesus sagt ihren Namen. Vielleicht bist du auch heute hier und du trägst noch etwas mit dir. Verlust, Zweifel, Erschöpfung, vielleicht auch das Gefühl, dass Gott weit weg ist. Oder du bist auch voller Freude, das ist auch gut, wir dürfen uns auch freuen. Ostern ist für dich da, egal wo du dich gerade fühlst, wie du dich gerade fühlst. Ostern ist auch für dich da. Wenn du vielleicht gerade unklar bist, wie es dir in dieser Beziehung gerade geht. Jesus kennt deinen Namen. Er lebt. Er ist derselbe. Er war immer derselbe und wird immer derselbe sein. Und dieser Gott, diese Treue, der unveränderlich ist, er kennt auch deinen Namen. Und Hebräer 13,8 ist kein frommer Spruch, sondern ist ein Fundament, das trägt. Es ist ein Fundament, das trägt. Er hat die Sünde und den Tod überwunden. Er tritt heute für dich ein und in Ewigkeit ist er unser Ziel. Und er lädt alle ein. Egal, ob du Jesus jetzt schon kennst oder nicht, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Er will uns einladen, bei ihm zu sein. Vielleicht bist du heute das erste Mal wieder in einer Kirche oder in einer Gemeinde. Oder bist schon lange dabei, aber fühlst innerlich dich weit weg. Oder du kennst Jesus, aber hast irgendwie gefühlt so, ich weiß nicht, ob die Verbindung da noch aufrecht ist. Du funktionierst, vielleicht ist die Rebe trocken. Dann ist es dieselbe Einladung für jeden von uns. Nehmen wir diese Einladung zum auferstandenen Jesus. Kommt, bleib in ihm, komm zurück, lern ihn kennen, hab Gemeinschaft mit ihm. Er lädt dich ein. Und nicht, weil er ein kleiner, braver Jesus ist, sondern weil er der große, auferstandene Herr ist, der aber gleichzeitig in seiner Größe vollkommen demütig und sanftmütig ist und der noch heute deinen Namen ruft. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass wir das heute gemeinsam feiern dürfen. Wir danken, dass du nicht im Grab geblieben bist. Dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir bitten dich, dass du uns da wirklich begegnest, neu begegnest und uns erinnerst, dass du dieses Fundament bist. Dank dir, Jesus, dass wir an einem treuen Gott glauben, der unveränderlich ist. Dank dir, dass du derselbe gestern, heute und in Ewigkeit bist. Und ich möchte beten, Herr, dass wir diese Einladung auch immer wieder annehmen, zu dir zu kommen. Egal, wie es uns gerade geht, was uns gerade beschäftigt, ob oder was wir fühlen. Dank dir, dass du für alle Situationen da bist. Dank dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du für uns jetzt einstehst. Und dass wir in die Zukunft blicken können mit dir. Amen.